52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. So, herzlich willkommen in der Folge 14 von 52 Runs. Wir sind hier in Kufstein bei der jüngsten Haubenköchin Österreichs und da gibt es eine Menge zu berichten. Einerseits von all den Erfolgen im Gastronomiebereich und andererseits von einem ganz neuen Produkt, das auch schon bei 2 Minuten 2 Millionen vorgestellt wurde. Davon aber dann mehr in der Nachfolge Serie 15. Jetzt sprechen wir mal über den gastronomischen Teil und dazu ein herzliches Willkommen, liebe Viktoria Fachinger.
Danke, Rudi. Freue mich sehr, dass du hier bist.
Ja, du hast das Unternehmen deiner Eltern mit dem jungen Alter von 20 Jahren übernommen. Und wenn man das auf der Webseite so liest, dann muss man eigentlich dreimal drüber lesen, um zu verstehen, wie das eigentlich so geht. Und die Headline, die jüngste Haubenköchin Österreichs. Da stellt sich mal gleich die Frage, ob man Haubenköchin eigentlich wird, indem man ja das als Ziel anstrebt, oder ist das Ergebnis deiner ganz großen Leidenschaft für die Gastronomie und fürs Kochen?
Ja, Rudi, wie immer ist die Antwort, glaube ich, nicht ganz so leicht. Das Wichtigste, was für mich immer ausschlaggebend war, glaube ich, ist die Tatsache, dass ich weiß, wie ich verwurzelt bin. Und ich bin tatsächlich ein Gasthauskind, also born and raised im Wirtshausumfeld und habe da, glaube ich, ganz, ganz früh auch vielleicht unbewusst die unterschiedlichsten Aspekte von der Gastronomie einfach mitbekommen und das ist ins Blut übergangen. Und das Thema mit der Haubenköchin ist einfach für mich nach wie vor was, wo ich sage, das ist irgendwo ein kleines Wunder. Ich war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, super jung und Alleinköchin, habe uns da beworben bei Gomelio in der Hoffnung, dass uns jemand bewertet, weil da muss man sich ja bewerben und dann schauen die, ob jemand kommt oder nicht, je nachdem, wie relevant du bist. Und die waren dann tatsächlich da und dann haben wir eine Haube bekommen. Und mittlerweile sind es zwei. Und es ist nach wie vor so, dass ich sage, es ist sehr, sehr krass, muss man mal sagen. Und ich bin unfassbar stolz drauf.
Also es war schon irgendwo ein großes Ziel, eine oder mehrere Hauben da zu bekommen, einerseits, und andererseits aber auch bei der Übernahme das Konzept gleich mal auf ganz neue Beine zu stellen, weil so wie es jetzt war oder so wie es jetzt ist, war ja der Tiroler Hof vorher nicht.
Genau. Also es ist ja eigentlich vermessen zu sagen, wenn ich sage, ich übernehme einen Betrieb und ich will eine Haube, wenn ich eigentlich, wenn man denken möchte, man bringt das Werkzeug damit dafür nicht mit. Fakt ist, ich habe Lehre mit Matura gemacht von 2014 bis 2017. Ich habe dann unfassbar viele Ausbildungen gemacht. Also ich habe einen Lauf von Diplomen hinter mir, die ich alle absolviert habe. Und dann war es wirklich 2018, dann habe ich die Küchenführung übernommen und 2019 den gesamten Betriebskomplex. Und irgendwann dürfte dieser Traum kommen sein, dass ich gerne diese Haube hätte und habe mir dann wirklich reingefuchst, habe Magazine durchblättert, war auf Social Media unterwegs, habe unfassbar viele Dokumentationen geschaut und habe mir gedacht, ich kann das auch, ohne diese ganzen Wanderjahre gemacht zu haben. Und das hat tatsächlich funktioniert mit ganz viel Fleiß, ganz viel Arbeit und einer Familie natürlich im Hintergrund.
Und jetzt sind Sie da, die Hauben? Ja. Sind Sie jetzt Druck oder machen Sie mehr Stolz?
Ich bin der Meinung, man kann, ich sag's anders vielleicht, alles, was man mal erreicht hat, das nimmt ja keiner mehr weg. Und am Ende des Tages sind es Momentaufnahmen. Das heißt, die kommen einmal im Jahr oder zweimal oder dreimal und bewerten diese Momente. Aber grundsätzlich werde ich für mich selbst immer die Jüngste gewesen sein, die das gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und auch jetzt mit den zwei Hauben, ich habe zwei Hauben erkocht. Was die Zukunft bringt, keine Ahnung. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass ich sage, ich werde da mein Leben lang stolz drauf sein. Und das ist eine Leistung, die nimmt dir keiner.
Und jetzt liest man sich so ein in die Website und sieht, mit 21 Jahren jüngste Haubenköchin, mit 20 Jahren den Betrieb übernommen. Und dann denkt man, mit 20 Jahren reingekommen und dann den Betrieb übernommen. Aber die Geschichte geht ja schon viel weiter zurück, also dieses von dir erwähnte Born and Raised im Wirtshaus.
Ja.
Wann hat denn das begonnen?
Meine Eltern haben 2005 damals den Betrieb von den Vorgängern gekauft und haben damals wirklich vom Dachstuhl bis zu den Leitungen bis zum Keller alles saniert. Alles Dinge, die, wie wir alle wissen, als Unternehmer keinen Spaß machen, wo der Kunde am Ende nicht sagt, oh cool, das schaut jetzt aber schöner aus als vorher, sondern die haben einfach notwendige Sachen gemacht. Und ich bin da wirklich mit aufgewachsen. Und ich war dann als kleines Kind, oft nach der Volksschule, 3., 4. Klasse, wo andere heimgehen zum Mittagessen, war es bei uns halt die Rush-Hour im Restaurant. Und da hat keiner Zeit, jetzt der kleinen Viktoria separater Essen zum Richten, was ja gar nicht schlimm war, weil die Alternative wäre gewesen, ich mache die Hausübung, bin ich lieber in die Küche gegangen und habe da mitgeholfen und habe dann so als kleiner Stutz mit einem Stockerl 30, 40 Salate zum Mittag rausgeschubst und habe teilweise auch Praktikanten und Lehrlinge eingewiesen. Und du wachst einfach so auf, das ist so ein inhärentes Wissen, das du hast, dass es ganz natürlich kommt. Mein erster Lehrtag in der Küche, der offizielle, der war nicht wie bei den meisten, wir lernen mal, wie man steht vor einem Arbeitsplatz und wie man ein Messer hält, sondern ich habe bei ganz anderen Sachen angefangen, weil du die Übung einfach ganz anders hast und du nimmst Dinge anders auf, verarbeitest sie schneller, weil du ja, das ist dein Daily Business, du siehst es und du merkst es einfach.
Also du bist von der Schule heim, hast dort Deutsch, Mathematik, Englisch und was auch immer in der Theorie und bist dann sofort in die Praxis und hast sozusagen das Kochen, ja, direkt aus der Praxis vom elterlichen Betrieb gelernt.
Ich bin sowieso der Meinung, man lernt unfassbar viel durch Zuschauen. Das Hören ist oft gar nicht so wichtig beim Kochen. Sehen. Zusehen und genau Bewegungen beobachten. Am Ende ist es einfach ein Handwerk. Das ist das Wichtigste.
Ja, und jetzt liegt ja die Latte mit zwei Hauben sehr hoch.
Ja.
Woher nimmst du da die Inspiration, um weiter auf dem Level zu bleiben, vielleicht sogar noch zu steigern, aber jedenfalls immer wieder die Küche neu zu erfinden?
Ach, ich glaube, von dem, dass ich die Küche neu erfinden will, da will ich tatsächlich weg. Also ich will eigentlich mir und meiner Linie treu bleiben. Und wenn das weiterhin so klappt mit den Hauben, wunderbar, dann freut mich das natürlich sehr. Und wenn nicht, dann gibt's andere Dinge, an denen ich mir freuen werde. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, und das ist echt schwierig, dass man für sich als Köchin, und jetzt koche ich seit 11 Jahren, wirklich eine Linie findet. Ein Thema, das einen begeistert, weil nur dann kannst du schöne Geschichten am Teller erzählen.
Jetzt könnte ja, wir sind in Kufstein in Tirol und wir reden von Haubenküche. Jetzt könnte man ja glauben, wenn man so ein Konzept umstellt, Hilfe, wer kommt denn dann aus Kufstein? Weil da will man ja eine Wirtshausküche. Und ihr habt eines gemacht, das habe ich sehr spannend gefunden, zu lesen, nämlich die Kombination aus Papas Wirtshausküche und deiner Haubenküche. Wie funktioniert das für den Gast eigentlich?
Also tatsächlich ist es so, dass wir zwei Küchenstile unter einem Dach vereinen. Die Wirtshausküche ist wirklich Wirtshaus. Also du hast Fleischsoße, Beilage, tolle Knödel, einen wahnsinnigen Kaiserschmarrn, herrliche Rindsuppen. Also da wird auch kein Shishi gemacht oder es wird nicht irgendwie künstlich aufgeschäumt und dann hast du es irgendwie fancy, nur damit es auf Fine Dining ist, Wirtshaus. Das heißt, es ist das eine Konzept und das andere ist wirklich meine Haubenküche, die sich halt regelmäßig auch ändert in 6 Gängen oder einzeln bestellbar in den Gängen auch erhältlich ist. Und für den Gast ist es einfach so, dass er vor der Reservierung sagt, für welche Küchenlinie er sich entscheidet. Der Raum ist dieselbe, die Tische sind dieselben, aber es sind einfach unterschiedliche Konzepte.
Das heißt, auch dafür gibt es keine Ausrede, nicht herzukommen und eine der beiden Konzepte zu genießen.
Ein unfassbar gutes Bäuschel macht mein Papa nach dem Rezept von der Uroma, meiner Uroma, seiner Oma.
Dann machen wir an der Stelle natürlich Werbung für Papas Bäuschel.
Ja.
Du bist eingestiegen in das Unternehmertum, nicht nur sehr jung, sondern auch in einer Zeit, in einer Krise, die wir alle miteinander noch nie erlebt haben. Auch nicht die ältesten Zuhörer werden eine Pandemie erlebt haben. Wie ist es euch gegangen von einem Lockdown zum anderen und welche Entscheidungen hast du da in jungen Jahren treffen müssen?
Boah, also ich glaube tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass ich so run and gun einfach in das Unternehmertum wirklich reingestartet bin, war es ein Riesenschock für mich, aber ich glaube nicht so ein starker Schock wie für meine Eltern, die damals zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 35 Jahre Unternehmertum-Erfahrung in ihrem Kopf haben und die wissen, wie der Hase läuft und die wissen, wie man in Krisensituationen umgeht, aber eine Pandemie, na, das haben sie nicht gehabt. Die haben auch keinen Krieg oder so miterlebt, dass man wüsste, wie man in Krisensituationen umgeht. Das heißt, das war wirklich was, wo die Eltern gesagt haben, Victoria, es ist zum ersten Mal so, dass wir nicht wissen, was man jetzt machen kann. Hast du eine Idee? Und wir haben dann tatsächlich innerhalb von 24 Stunden ein Lieferservice-System aufgestellt. Ich habe Gerichte im Glas konzipiert, zu dem Zeitpunkt 17 verschiedene. Wir haben einen Automaten befüllt, den habe ich gefüllt im 2-3-Stunden-Takt aufgefüllt dann. Also das waren wirklich Konzepte, die für bestimmte Phasen unfassbar gut funktioniert haben. Aber was die Pandemie einfach gelernt hat, das ist ein Riesenzeit des Wandels gewesen, ein Zeitraum des Wandels gewesen und die Trends oder die Nachfrage oder die Needs der Gäste haben sich so schnell verändert. Das heißt, die haben nicht einmal sagen können, ja, das Konzept passt jetzt für Lockdown 1, 2 und 3, sondern es hat für den ersten Lockdown was anderes funktioniert wie für den zweiten oder für den dritten. Also ich habe da wirklich viel ausprobieren können, aber auch müssen tatsächlich.
Okay, das heißt, so eine Wendigkeit wie in der Zeit, die lernt man im Realbetrieb gar nicht. Ja, also es gibt ja da die Aussage, du musst wendig sein wie ein Schnellboot und nicht durch die Meere ziehen wie ein Ozeandampfer. Also dabei habt ihr mehrere Varianten gelernt, die sicher auch für die Zukunft hilfreich sind. Oder könnt ihr heute noch Dinge anwenden, die damals eingesetzt wurden?
Definitiv. Also das eine ist einmal die mentale Stärke. Also ich würde lügen, wenn es dann nicht Momente gegeben hätte, wo man einmal meine Mama, einmal mein Papa, einmal ich, einmal meine Schwester komplett fertig mit den Nerven waren, zum Glück nie gleichzeitig, sodass wir uns wieder aufrichten haben können. Also so ein Rückhalt ist unfassbar wichtig. Das ist für die Zukunft was, was ein Riesen-Learning ist, dass man weiß, egal wie super und kompetent man fachlich ist, ohne Rückhalt von irgendeiner Seite ist es, glaube ich, nicht ganz so schön, auch die Erfolge zu feiern. Und das Zweite ist, dass man wirklich versucht, wandelbar und flexibel zu bleiben. Also das ist oft in großen Konzernen was sehr schwierig ist, weil sich die Apparate einfach schwerer bewegen oder in größeren Betrieben, auch in der Gastro oder in der Hotellerie, wo du dann durch viele Abteilungen Veränderungen wirklich entwickeln musst und etablieren musst. Wir sind sehr klein und sehr wendig und das ist was mich mit begleiten wird auf meinem ganzen Unternehmerdasein, ist, dass ich das Konstrukt um mich herum sehr klein und fein halten will, weil ich eben diese Agilität so schätze.
Und für alle, die jetzt nur zuhören und nicht vielleicht auf der Website zusehen oder den Betrieb kennen, weil sie ihn schon mal gesehen haben, was macht denn euer Haus sonst noch aus? Victoria's Home ist ja schon mal vom Namen her ja so was ganz Heimeliges, wo man sich wohlfühlt. Warum fühlt man sich bei euch besonders wohl?
Tatsächlich, weil wir schaffen die Balance zwischen absolute Privatsphäre für den Gast, speziell im Beherbergungsbereich, weil wir 5 Appartements haben, allesamt mit Private Spa ausgestattet, also mit Infrarotkabine, mit Dampfbad, Küche, Wohnbereich. Das heißt, der Gast muss eigentlich nicht unbedingt Kontakt haben zu uns, wenn er das nicht möchte, aber wir bieten auch den Service an von einem Roomservice-Frühstück. Jeden Tag um 8 kommt das Frühstück direkt aufs Apartment, das heißt, der Gast macht auf. Vielleicht den Bademantel nimmt sich rein, hat ein Frühstück im Bett, kann frühstücken, wann und wie er will. Also wir haben da wirklich viele Annehmlichkeiten. Das kombiniert eben mit Fine Dining, aber auch mit Kochkursen. 2019 habe ich auch die Kochschule Victoria Fahringer gegründet, die mittlerweile im stärksten Jahr 60 Kurse hatte im Jahr. Von bis, also vegane Küche, klassische Küche mit Rindfleisch zum Beispiel. Wir haben über Zeit in Frankreich gearbeitet, also auch französische Küche ist ein Thema für mich, Pasta und so weiter. Also unfassbar großes Spektrum an Kursen. Aber es macht einfach die Summe aus und dass es trotzdem so ein kleines, feines Haus ist. Also ich wollte nie was haben, was groß ist. Und ich führe das jetzt mit meiner Schwester Elisabeth gemeinsam. Sie ist speziell verantwortlich für den Hotelbereich. Sie macht da das General Management und es ist wirklich schön, dass wir so was Kleines, Feines, so eine kleine Perle eigentlich da haben in der Perle Kufsteins. Deswegen ist auch die Perle unser Logo bei Victoria's Home.
Die Perle Tirols.
Genau.
Victoria's Home, das Hotel, dann das Restaurant Tirolerhof, dann die Kochschule. Wie viele Stunden hat dein Tag?
Ja.
Dein unternehmerischer Arbeitstag. Wie geht sich das alles aus in einem Tag? Wie, wie teilst du dir die Zeit ein? Wie managst du die Termine, sodass all das in einem Kalender Platz hat? Weil das ist ja immer so eine ganz entscheidende Frage für die Unternehmer im ersten Jahr, wie kann ich die Tätigkeiten, und zu Beginn übt jeder ja alles aus, ja, jeder ist Buchhalter, Putzfrau, Raumplaner, Sekretärin und Manager zugleich.
Das ist wichtig, das ist gut, dass du es fragst. Fakt ist, dass das nichts war, was von Tag 1 funktioniert hat. Auch die Kochkurse waren nicht von Tag 1 mit 60 Kursen, das waren im ersten Jahr 3. Einmal mit 2 Teilnehmern, ich glaube 4 und dann nochmal 3, sodass ich mit meinem Papa schon geredet habe und er hat gesagt, ach Victoria, glaubst du, das mit der Kochschule wird was? Ich so, doch, jetzt warten wir nur das Weihnachtsgeschäft ab. Und seitdem, und dann war Corona und Lockdown und seitdem ist es durch die Decke gegangen. Aber Fakt ist, wir haben keinen riesen Mitarbeiterstamm. Wir sind wirklich nur zu viert für alles, was wir machen. Wir sind auch Putzmann, Frau, Hausmeisterin, Hausmeister, Haubenköchin und gleichzeitig mache ich Social Media. Also es ist unfassbar viel Arbeit. Was wichtig ist, ist, ich mache nicht alles gleichzeitig. Wenn mein Restaurant offen hat, hat nicht meine Kochschule geöffnet. Wenn ich extern auf Drehs bin, dann kann ich auch nicht parallel einen Kochkurs halten. Und das haben wir wieder bei dem Punkt, dass man sich als Unternehmer irgendwann entscheiden muss, will man wirklich wachsen im Sinne von auch in der Größe, in der Teamgröße, um möglichst viel parallel abbilden zu können. Oder sagt man, na, ich schätze das kleine, feine, persönliche dann einfach doch mehr.
Das heißt, ihr seid ein typischer Familienbetrieb. Ja. Die Familienmitglieder arbeiten hier hiermit und die Tätigkeiten oder die einzelnen Geschäftsbereiche, die man so sieht, passieren nicht gleichzeitig, sondern hintereinander und jedes hat seinen Platz.
Sozusagen. Ganz genau, genau. Sehr viel ist termingebunden auch.
Haubenköchin, aber auch TV-Köchin. Mhm. Du hast eine ganze Menge an TV-Formaten schon gemacht, mit Puls 4, ORF, WDR und so weiter und so weiter. Aber es ist ganz was Besonderes im Kommen. Ja, da darfst du, glaube ich, noch nicht so viel darüber sagen, aber deine ganze TV-Erfahrung, die du schon hast, wird zusammengepackt in einer 20-teiligen Serie.
Ganz genau.
Erzähl uns doch mal was darüber.
Ach, das ist, glaube ich, das allergrößte Baby von allen meinen unternehmerischen Projekten, das ich gestartet habe, was TV angeht. Also das ganz, ganz große Achievement, über das ich schon gern reden will, ist tatsächlich, dass mein erstes Kochbuch, Meine Tiroler Welt, und auch der dazugehörige Dokufilm, Meine Tiroler Welt, im Herbst rauskommen. Buch am 1.10., also 1. Oktober, und der Film eine Woche circa später. Und diese Projekte sind sehr, sehr groß gewesen. Circa 2 Jahre Arbeit stecken da drin. Viele, viele Dreharbeiten durch Tirol, durch die Berge Täler, durch 4 Jahreszeiten. Das Kochbuch hat über 224 Seiten. Keinen Co-Autor, ich habe das alles selbst geschrieben, 70 Rezepte, ganz, ganz viel Liebe, Herzblut und vor allem von meinen Wurzeln stecken da in meiner Tiroler Welt. Und irgendwo habe ich dann doch diesen unternehmerischen Antrieb, dass ich sage, jetzt ist dieses Projekt bald fertig, ja, was machen wir denn jetzt? Fangen wir nicht doch irgendwas Neues an? Und ich habe in mir intrinsisch immer schon dieses Gefühl gehabt, na, ich hätte gern eigentlich ein dauerhaftes Sendungsformat. Und habe mit unterschiedlichen Sendern ja schon zusammengearbeitet und auch gesprochen diesbezüglich. Wir sind alle sehr on fire, aber ich liebe dann doch diese Unabhängigkeit. Deswegen kommt heuer im Sommer, August 2025, ein neues Format mit mir raus auf YouTube. Also für jeden zugänglich, zu jeder Tages- und Nachtzeit. 15 bis 20 Minuten werden die Folgen circa dauern, eine Staffel, 20 Folgen. Es ist ein sehr kurzweiliges, sehr wissensweitergebendes Programm, also unbedingt einschalten dann.
Kannst du schon mehr darüber sagen, worum es geht in deinen Folgen? Wird es eine Kochschule sein oder was wird es genau sein?
So wie wir jetzt quatschen, stell dir einfach vor, die Victoria, also ich bin deine beste Freundin und die ist zufällig Spitzenköchin next door, also deine Nachbarin. Und die gibt dir ab und zu einfach Tipps und nimmt die mit in ihre Welt und zeigt dir, wie du Dinge zu Hause umsetzen kannst. Manchmal mit Shishi, manchmal ohne. Einfach die Art of Hosting, Gastgeber sein, kochen, wie man sich in der Küche seine eigene Welt kochen kann und das Kochen tatsächlich was ist, was unfassbar viel Spaß machen kann und auch das Leben bereichert.
Okay, also der Weg führt auch hin Richtung Koch-Influencerin. Kannst du sagen?
Ja, also irgendwo will ich natürlich Menschen damit beeinflussen, zum Positiven einfach. Mir geht es nicht darum, dass man mehr konsumiert, sondern dass man einfach sich bewusster konsumiert, dass sich auch die Zuseherin, der Zuseher mehr mit sich auseinandersetzt und vielleicht mit diesem Format, den Namen sage ich jetzt noch nicht, aber mit diesem Format sich einfach auch ein Stück weit in seinem Leben Leichtigkeit einfach holt. Ja, also wenn man das so nennt, dann ja, will ich Koch-Influencerin sein.
Okay, sehr spannend. Da wollen wir alle dabei sein auf YouTube. Alle haben Zugang. Auch alle Zuhörer aus den umliegenden Ländern, was ja im TV nicht immer so einfach ist, dass man dann zu den Sendern dazukommt. Und es erscheint nochmal wann?
Im August heuer, also August 2025, erscheint meine neue Kochsendung auf YouTube.
Im August 2025 erscheint die Kochsendung. Im Oktober 2025 erscheint das Kochbuch mit dem Titel Meine Tiroler Welt vor uns am Tisch. Liegt ein Cover schon davon. Und die Kameras haben dich begleitet durch Tirol. Und da hast du ja einerseits die Tiroler Bergwelt, muss man sagen, eingefangen und auch die kulinarische Tiroler Welt.
Also das Buch kann zum Glück schon vorbestellt werden, also das geht. Was im Endeffekt gewesen ist, ich arbeite da mit der Filmproduktion Solid Shot in Salzburg zusammen und wir waren eigentlich wirklich in einem Team von roundabout 6 Leuten unterwegs und sind wirklich gefühlt über Stock und Stein und das in einem High-Quality-Filmformat. Also es ist sehr, sehr dokumentarisch, das Ganze. Und wir haben uns wirklich, beziehungsweise mein Antrieb war, ich möchte die Produkte in Tirol und vor allem die Menschen dahinter kennenlernen. So wie du, Rudi. Ich will die Leute von Vorhang holen und ich will verstehen, warum sie machen, wie sie es machen. Weil am Ende des Tages, ja, wir kaufen Produkte, wir versuchen vielleicht auch auf die Nachhaltigkeit und so weiter zu schauen, aber wenn ich weiß, da steht eine Familie dahinter und die produzieren das mit Liebe und Leidenschaft, dann ist das auch eine ganz andere Art von Respekt, die du in deiner Küche einfach Lebensmitteln gegenüber hast. Und das ist das, was ich einfach auf Blatt Papier sozusagen bringen möchte.
Und wo sie im TV kommt, kann man auch schon sagen?
Ja, auf Servus TV wird es laufen.
Okay, super. Dann freuen wir uns ja schon auf die Aufnahmen, weil wenn es von Servus TV ist, wird es besonders gut. Das, glaube ich, kann man sagen, wenn man die Restaurantlegenden zum Beispiel laufend anschaut.
Es ist aber nicht von Servus TV produziert.
Aber für Servus TV, dann hat es einen gewissen Anspruch.
Ja, genau.
Okay, wir haben ja als Zuhörer Unternehmerinnen und Unternehmer und die interessiert ja besonders auch der unternehmerische Aspekt dahinter und vor allem die Frage nach den Erfolgsfaktoren. Jetzt ist in der Gastronomie so, dass sehr oft geklagt wird über nicht vorhandene Mitarbeiter, die man bekommt oder Öffnungszeiten, die nicht zu einer Work-Life-Balance passen oder Rohstoffkosten, die zu hoch sind oder nörgelnde Kunden oder Einsternbewertungen auf YouTube oder. Ja, da gibt es ganz viele Gründe, eigentlich nicht in die Gastro zu gehen. Was sind denn die Erfolgsfaktoren in eurem Unternehmen und womit würdest du Jungen Mut machen, doch in die Gastronomie zu gehen?
Also zuallererst ist das, was du jetzt erzählt hast, keine mehr, das ist tatsächlich so. Also du hast Probleme mit Rohstoffen, du hast Probleme mit Personalfindung. Was ein Riesenfaktor in der Gastro einfach ist, ist, dass du ein unfassbar gutes Kalkulationsgenie sein musst. Weil der Faktor, mit dem wir arbeiten, ist wirklich hart kalkuliert. Man muss sich das so vorstellen, der Gast kriegt am Ende das Produkt ist das Gericht. Aber wie du zum Gericht kommst, da sind unfassbar viele Menschen dran beteiligt. Allein die Räumlichkeit, in denen die Gäste sitzen, also eine Küche, wenn du die baust. Meine Küche ist jetzt nicht die absolute Hightech-Küche, aber die hat ca. 160.000 Euro kostet. Mein Gewürze-Rack, wenn das voll befüllt ist, das sind 1.000 Euro. Also das sind alles Kosten, die du hast, die am Ende auf ein Gericht runtergebrochen, auf eine Suppe, auf eine Palatschinke runtergebrochen werden müssen. Das heißt, du musst wirklich gut kalkulieren können. Umso wichtiger ist es, dass du mit einer gewissen Art von Leidenschaft für das gastronomische Handwerk reinstartest. Also wenn du so ein individuell geführtes Konzept führen willst, so wie wir unser Victorious Home oder eben den Tiroler Hof, dann brauchst du diese Liebe zum Gastgeber sein. Du brauchst die Liebe zum Veredeln der Produkte, damit ein schönes Gericht draus wird. In solchen Bereichen knallhart zu kalkulieren, die Arbeitsleistung, die du reinsteckst, ist fast nicht messbar. Das heißt, wir sind eigentlich Künstler und wir wissen, wie Künstler sind. Die arbeiten viele, viele Stunden und am Ende des Tages ist es dann so, dass man es oft auch der Kunst wegen einfach macht. Und ja, in die Gastronomie zu gehen, ist ein mutiger Schritt, dessen man sich bewusst sein muss. Ich glaube, es gibt Berufe oder es gibt Branchen, wo du einfacher, schneller Geld verdienst. Wenn das dein Fokus ist, dann sollte man sich doppelt und dreifach überlegen, in die Gastro zu gehen. Aber ansonsten spricht eigentlich nichts dagegen, weil es eine Branche ist, die unfassbar viel gibt. Kontakt mit Menschen, direktes Feedback, die Möglichkeit, wirklich die Welt mitzugestalten, das haben ganz viele Branchen oder Berufe oft gar nicht. Ich sage gar nicht, dass du es selbstständig machen musst. Aber es ist einfach ein schönes Arbeitsumfeld. Und es ist tatsächlich oft auch sehr dankbar. Also es ist wirklich schön.
Neben mir am Tisch liegt ein Spruch von Bodo Schäfer. Da steht drauf, ganz gut passend dazu: Wenn du nur für Geld arbeitest, wirst du es nie schaffen. Ganz also genau. Dieser künstlerische Aspekt darin, denn ja, muss man sich selbst dann gestatten, beziehungsweise in der Kalkulation irgendwo, es klingt super, muss aber wirtschaftlich auch erfolgreich sein, weil wenn es wirtschaftlich nicht erfolgreich ist, dann ist es bald nicht mehr.
Nein, es ist kein Unternehmen.
Die Frage ist, wie man halt seine eigene Zeit oder auch die Arbeitszeit der Familie damit rein rechnet und rein dividiert.
Ganz genau. Ich sage immer so, es gibt so dieses 80-20, kennst du sicher?
Ja, und,
genau, und wenn es die Zeit zulässt, dass ich mir meinem Verkünstlerischen selbst verliere, dann gehe ich gerne auf die vollen 100. Und ansonsten ist es manchmal auch einfach nur ausgezeichnet und nicht über die Maßen für mich künstlerisch zufriedenstellend. Ich habe mich drin verloren, ausgezeichnet. Also man muss ein bisschen differenzieren, einfach was auch die Zeit hergibt am Ende des Tages.
Aber der kalkulatorische Faktor ist einer, den du besonders betonst, ja, weil letztlich ist das Produkt das Gericht, das am Tisch steht und dann müssen auch die Kosten und die Kalkulation dahinter
ganz genau
passen. Das ist wichtig. Mit 20, das Hotel oder den Betrieb übernommen, heißt auch, dass die Eltern in dich und in euch als Geschwister ein Riesenvertrauen haben mussten. Weil ja. mit 20, da hat man vielleicht was ganz anderes im Kopf mit ganz jungen Jahren, aber nicht schon mit 20 unternehmerisch tätig zu sein. War das eine lange Diskussion oder lange Fragestellungen? Weil wir haben natürlich auch immer wieder das Thema der Betriebsübergabe oder der Nachfolgeregelung als Frage in unserer Diskussion rund um das Thema Unternehmertum und zweite und dritte und zweite Generation. Wie war der Prozess der Übergabe?
Der Prozess selbst war wie Pflaster abreißen. Also das ist aus dem Nied entstanden, dass wir gern was verändert haben, hätten im Betrieb, und wir haben es dann auch verändert, und dann war die Übergabe eigentlich eine Formalität, weil per se ist es ja nicht so gewesen, dass meine Eltern gesagt haben, danke, tschüss, Victoria, ab jetzt machst du, sondern ich habe zwar das Einzelunternehmen übernommen, aber ich wusste, meine Eltern sind da. Und das war was, was meinen Eltern auch wichtig war und auch mir wichtig war, ist, dass wir diese Übergabe, obwohl sie am Papier von 1.1.19 weg gegolten hat, dass sie trotzdem begleitend da sind. Weil es wäre ja total, ja schon fast dumm eigentlich zu sagen, wenn ihr als 20-jährige Person mit jemandem redet, der so viel Erfahrung habt, dass ich sage, ich weiß alles. Ich brauche euch nicht, was glaubt ihr, es ist jetzt mein Betrieb, wir machen es jetzt, wie ich will. Nein, Kommunikation war ein Thema. Also ohne Kommunikation geht's nicht, was wir Reibereien hatten. Aber man muss sich halt hinsetzen am Tisch und immer um die Sache diskutieren. Es geht nicht darum, ja, aber Papa, das ist meine Idee, und der Papa sagt, wir machen es so, wie ich will, weil ich habe das jetzt 30 Jahre so gemacht. Sondern man muss immer wieder überlegen, na, was ist denn das Beste fürs Produkt? Was ist denn unser Produkt? Was wollen wir denn erreichen? Und dann ist es manchmal mein Lösungsvorschlag, manchmal der von den Eltern, manchmal der von meiner Schwester, manchmal ein ganz neuer, auf den man im Diskutieren draufkommt. Und da ist, glaube ich, der Schlüssel für eine erfolgreiche Übergabe, ist einmal Ego zurückschrauben, aber wirklich total zurückschrauben, egal ob du der Übernehmer bist oder der Übergeber, weil am Ende muss es das erklärte gemeinsame Ziel so sein, dass der Betrieb in die neue Generation geht.
Das ist in der Theorie viele. Ja vielen klar, aber oft ist es so, dass die Vorgängergeneration nicht loslässt.
Ja eben, und deswegen sage ich, ich glaube, vielen ist es nicht klar, was es heißt zu übergeben, wie im Staffellauf. Irgendwann muss das hergehen, weil sonst kann der Nächste nicht weiterrennen. Und das Gleiche ist es einfach bei einer Betriebsübergabe. Ich finde nichts schlimmer, und das war auch das Thema bei uns, weil meine Eltern zu dem Zeitpunkt, wie sie übergeben haben, waren zum Glück und jetzt auch nicht weder schwer krank, noch sind sie verstorben gewesen. Viele Betriebsübergaben im Bereich Gastro- und Hotellerie passieren aber dann, wenn die Eltern nicht mehr können, aus körperlichen Gründen, oder vielleicht leider sogar auch gar nicht mehr im Leben sind. Und wenn du dann als Betriebsübernehmer was übernimmst, wo du keinen Ansprechpartner mehr hast, vielleicht selber gerade total in der Trauerphase bist oder vielleicht hast du Wut, keine Ahnung, welche Emotionen dann kommen, dann ist es kein guter Start für Unternehmertum.
Das heißt, eure Übergabe war auch bewusst
natürlich,
in
ja.
frühem Alter ganz genau. Der nächsten Generation ja. geplant, damit es nur Zeit gemeinsam oder möglichst viel Zeit
ja, ganz
gemeinsam
genau. gibt. So, auf alle Fälle, vor allem, ich meine, man sieht es ja ganz oft, ist die Seniors teilweise, sind über 70, halten am Betrieb fest, lassen nicht los. Sohn und Tochter warst du dann bis 35, bist zwar immer im Team als Junior-Chef gewesen, aber Entschuldigung, mit 36 bin ich doch kein Junior mehr. Da wäre es doch mal super, wenn du langsam auch als Führungskraft wirklich wahrgenommen und respektiert wirst. Und das geht nur, wenn du reinwachst in so eine Aufgabe. Also speziell, wenn du immer schon da warst im Betrieb und mitgewachsen bist. Also irgendwann muss man auch das Thema Führen und Weiterentwickeln des Unternehmens in die zukünftige Richtung leiten. Und das geht nicht, wenn Mama, Papa oder die Großeltern, wie auch immer die Konstellation ist, nicht loslassen können. Wichtig ist natürlich, dass du es mit einem Nachfolger besetzt, wo du auch denkst, dass es hinkriegt. Also es gibt ja auch viele Übergaben, wo die Eltern gerne hätten, dass Sohn oder Tochter übernimmt, die aber eigentlich gar nicht die Leidenschaft haben oder die fachlichen Fähigkeiten, sondern einfach nur, weil es die Tochter oder der Sohn sind, in so eine unglückliche Situation unter Anführungszeichen geraten, wo sie sagen, okay, ich muss meinen Eltern gerecht werden. Aber wenn die Voraussetzungen stimmen, und zwar, dass die Eltern sagen, ja, ich sehe, dass du es kannst, ich sehe dein Potenzial, und wenn sie sagen können, passt, gemeinsam lenken wir es in die richtige Richtung, dann ist der nächste Punkt Ego runterschrauben. Das ist das Wichtigste.
Okay, ein super Tipp. Ich glaube, das wollen jetzt ganz viele.
Nicht hören wahrscheinlich.
Das hören nicht hören, nicht aber die viele Wahrheit dann doch gern. In der Form hören, weil das wird das Rezept sein. Ja, es kommt ja. einfach so oft die Frage, wie funktioniert diese Übergabe, wenn man glaubt, der Nachfolger ist dafür geeignet. Und ich kenne auch genügend, die gesagt haben, nein, mach's nicht, weil das ist nicht mein Thema. Und dann verkaufen wir lieber die Firma, ich mache was anderes und die Firma ist verkauft und damit in einem sicheren neuen Hafen, das könnte ja auch ein Weg sein.
Kann auch ein Weg sein, natürlich. Also am Ende des Tages, ein Unternehmen muss und darf sich ja auch weiterentwickeln, es soll ja nicht starr bleiben. Und wenn es halt so ist, dass die nächste Generation einfach nicht will, dann ist es natürlich für Eltern oft schwierig. Ich bin ja auch viel mit Hoteliers und Gastrokollegen im Austausch, wo es dann hörst, ja, das Kind ist irgendwie undankbar und die schätzen die Leistung von den Eltern nicht. Und man in den wenigsten Fällen geht es darum, dass jemand nicht dankbar ist. Aber, wie ich vorher gesagt habe, du musst es schon der Kunst wegen machen möchten. Weil es nur fürs schnelle Geld verdienen, da stimme ich den Herrn Schäfer zu, ist es einfach nicht die richtige Branche. Weil du wirklich im Long Term einfach rechnen musst und investieren musst. Auch Zeit, Liebe, Geduld.
Und die Kunden merken es ja dann auch. Und die Kunden bewerten heute, früher haben sie anders bewertet, heute bewerten Kunden das, was sie sehen und was sie hier erleben und wie es ihnen dabei geht, ganz einfach auf Google.
Ganz genau.
Und diese digitale Bewertung auf Google, ja, also das eine ist die Bewertung durch Gomelio oder durch Falstaff oder sonstige und das andere ist aber die Endkundenbewertung, die jederzeit allein schon bei der Herreise, die man sich in Google Maps einstellt, zu sehen ist. Wie macht ihr das, dass eure Bewertung nicht irgendwie, sondern 5.0
ist? Tja, ich glaube, und das war bei der Betriebsübergabe, wo wir das Konzept so krass verändert haben von klassisch nur Gasthausküche zu, wir haben ja auch Fine Dining, wo auch natürlich der Preis gestiegen ist, war es natürlich am Anfang ein Fehler oder ein Learning von mir, dass du wirklich die Zielgruppe mitnehmen musst. Also du musst die richtigen Menschen ansprechen, damit sich die bei dir wohlfühlen. Es kann sich nicht jeder bei dir wohlfühlen, wenn du ein individuell geplantes, geführtes Gastro-Konzept hast. Und dass wir jetzt so gute Bewertungen haben, liegt einfach daran, dass genau die richtigen Menschen auch zu uns kommen, muss man fairerweise sagen. Also wenn jemand herkommt, der gerne einen Toast hätte oder einen heurigen Jause oder sowas, dann ist es natürlich was ich ja auch gerne mal. Aber das bieten wir leider nicht. Oder eine Gulaschsuppe zum Beispiel, sowas haben wir leider nicht im Sortiment. Das heißt, solche Gäste werden die Karte aufmachen und sich wahrscheinlich denken, oh Gott, haben die denn nichts Normales, haben die nichts Gescheites? Wobei im Umkehrschluss, wenn wir dann Gäste haben, die auf das individuelle Wert legen, die sich ein bisschen informiert haben darüber, wo sie hingehen, die verstehen, es ist Tiroler Küche, Tiroler Zutaten, aber ein bisschen veredelt, ein bisschen zauberhaft und detailverliebt, die kommen dann und wissen ab Sekunde eins, hier sind wir richtig. Und ich glaube, das ist wirklich die Krux dran, dass du es schaffst, über die richtigen Menschen zu berühren und anzusprechen, weil das ist gar nicht so leicht, wirklich nicht leicht. Vor allem, weil diese Bewertungen selbst ja, es sind halt Zahlen, ja. Ich meine, Da steht nichts von Gefühl, das ist einfach eine Bewertung von 1 bis 5 und jemand tippt halt auf irgendeine Zahl, weil er halt auch in dem Moment noch Gefühle entscheidet, aber am Ende des Tages ist ja jeder Mensch und jede Person anders. Deswegen, auch wenn ich irgendwo essen gehe, fehlt immer noch beste und noch schlechteste Bewertungen und dann schaue ich einfach, was die Kernaussage von den Menschen ist.
Und das heißt, je eher die Erwartungshaltung mit dem übereintrifft, was dann das tatsächliche Erlebnis ist, desto eher ist es dann eine 5.0 und damit heißt es auch, ihr habt ja ganz klar nach außen kommuniziert, was zu erwarten ist. Also es ist ja gewissermaßen eine Kommunikationsfrage.
Ja, genau. Und die ist wirklich nicht leicht, weil du kannst natürlich viel auf der Website kommunizieren, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die gehen nur nach Google-Bewertungen. Und wenn du jetzt da klassisches den Tiroler Hof nimmst und das ist unser süßes, kleines, gelbes Haus, wenn man es nicht weiß, die wenigsten vermuten da zwei Haubenküche. Das heißt, du hast schon immer wieder mal den Effekt, dass Leute vielleicht überrascht sind, auch was das Preisniveau einfach angeht. Das heißt, du musst viel erklären, du musst auch sagen, hey, schaut mal, unsere Zutaten, die kommen vom Bauern, wirklich vom Bauern nebenan. Nicht so, wie es alle immer sagen, sondern wirklich vom Bauern nebenan. Wir setzen uns damit auseinander. Wir haben da kleine Partnerbetriebe. Wir setzen vom ersten Handgriff in der Küche bis zum letzten alles selber um. Wir sind ein kleines Team. Das heißt, du musst super viel erklären, damit der Gast versteht, okay, das Wiener Schnitzel bei euch ist nicht das gleiche wie das Wiener Schnitzel im Discounter-Café oder sowas. Und auch wenn es sehr absurd klingt, viele sehen oder verstehen den Unterschied nicht. Warum jetzt in einer Einkaufskette im Restaurant die Schnitzel 11 kostet und bei uns 30 zum Beispiel.
Aber einige haben es doch verstanden, weil es gibt ja einige 100 Bewertungen.
Ja, das ist natürlich
Summe
schön.
Und die haben es verstanden.
Man hängt sich immer auf am Negativen. Daran muss ich arbeiten, ich weiß. Aber das ist natürlich, damit ist man konfrontiert. Natürlich tut es weh. Es tut schon weh, wenn du eine negative Bewertung kriegst. Vor allem, wenn du mit Liebe ja drin hängst und sagst, ach Gott, der hat ich habe entweder haben wir es falsch kommuniziert oder die Person war einfach, der hat es halt einfach nicht gefallen. Das gibt's auch, du kannst alles richtig machen und Leuten gefällt es trotzdem nicht. Also im Sinne von handwerklich richtig machen, konzeptionell richtig machen. Und trotzdem kann es Menschen nicht gefallen. Und damit muss man leben, was wirklich hart ist. Aber es ist so.
Okay, die Zeit vergeht unheimlich schnell. Ja. Das Spannende ist, die vielen Fotos, die ich aus Autocockpits bekomme, wo drinnen steht, ich habe nur 30 Minuten zur Arbeit, teile die Sendungen und mache sie kürzer, das machen wir jetzt einfach.
Okay.
Weil das war jetzt der erste Teil deiner unternehmerischen Leistungen, nämlich im Gastronomiebereich, die wir besprochen haben in der Folge 14 und in der Folge 15, geht es um ein Produkt oder auch um mehrere, nämlich zu dem Zaubermehl, um das Buch und nochmal um das Thema der TV-Auftritte, dazu dann in der Folge 15. Fürs Erste sage ich schon mal herzlichen Dank, liebe Viktoria Fahringer, fürs tief in die Karten schauen lassen und ja, schön, dass wir hier sein durften und so viel Wissen weiter transportieren dürfen. Danke sehr.
Sehr gerne, ich sage danke.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.